Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Eine schwierige Situation ist die Schule, oder kann sie sein? Und das Thema Hochbegabung kann besonders herausfordernd sein. Auch wenn viele Eltern sich freuen würden, wenn ihr Kind hochbegabt ist. Dass das ganz schön schwierig und herausfordernd sein kann, weiß Daniela Heiser. Sie ist quasi Expertin für das Gebiet Hochbegabung und berät Eltern, die sich nicht sicher sind. Und sie hat dazu eine Reihe von Merkmalen, die sie auch in dieser Folge dir verrät. 8 Stück sind das an der Reihe, an dem man schon ein bisschen absehen kann, ob bei dem Kind vielleicht eine Hochbegabung vorliegt. Außerdem sagt sie dir noch, was du tun kannst, um dein Kind dann zu unterstützen, falls es hochbegabt ist. Das alles und viel mehr in dieser, wie ich finde, sehr spannenden Folge. Viel Spaß. Hallo Daniela.
Hallo Chris.
Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich berichte gern von meiner Tätigkeit.
Möchtest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Sehr gerne. Mein Name ist Daniela Heiser. Ich bin Erzieherin, Begabungspädagogin, systemische Beraterin und berate und begleite seit mehr als 9 Jahren Familien mit unterforderten oder hochbegabten Kindergarten- und Grundschulkindern. Und ein weiteres Herzensanliegen ist es, meine Kolleginnen, die Erzieherinnen, für die Auffälligkeiten, Merkmale und Besonderheiten hochbegabter Kinder zu sensibilisieren. Ansonsten bin ich selber Mutter von 2 Kindern, die sind 15 und 18, also dem Kindergarten- und Grundschulalter schon lange entwachsen. Genau, und das ist so meine Tätigkeit. Derzeit bin ich hier viel unterwegs im Landkreis Karlsruhe, aber meine Angebote gibt es seit einem halben, dreiviertel Jahr eben auch online.
Wie bist du zu dem Thema Hochbegabung gekommen? Sind deine Kinder hochbegabt oder du selbst?
Das werde ich immer wieder gefragt. Und tatsächlich weiß ich nicht, ob unsere Kinder hochbegabt sind. Ich hatte vor 10 Jahren so die Idee, im Kindergarten wieder ein Stück weit auszusteigen, weil es mich zu wenig herausgefordert hatte. Wenn, dann hätte ich wieder Vollzeit einsteigen müssen als Kindergartenleiterin, was damals bei uns hier im ländlichen Raum mit 2 kleinen Kindern gar nicht möglich war, weil die Betreuung gar nicht gegeben war. Und ich hatte in meiner letzten Einrichtung ein hochbegabtes Kind. Und das hat mich total fasziniert. Also habe ich ganz viel Fachliteratur dazu gelesen und habe dann im Endeffekt auch ein Fernstudium zu diesem Thema absolviert und habe mich da immer weiter eingelesen. Und ich hatte nicht die Idee, meine Kinder wären hochbegabt. Ich habe auch keine Erklärungen gesucht für komisches Verhalten. Für mich waren die völlig normal. Erst im Nachhinein mit meinem ganzen Wissen merke ich schon, oh, da gibt es aber einige Auffälligkeiten und Merkmale, die bei meinen eigenen Kindern in diese Richtung weisen. Aber sie sind nicht getestet. Die sind beide, meine große Tochter hat gerade Abitur gemacht mit 17 Jahren. Der Sohnemann ist 10. Klasse. Die kamen relativ leicht durch die Schulzeit. Und von daher war bei uns nie die Frage, wie hoch ist der IQ? Müssen wir jetzt da was testen? Es gab einfach außer pubertären Schwankungen und ganz normalen Zickereien gab es keine Auffälligkeiten oder keine Schwierigkeiten, keine größeren. Mhm. Genau.
Das mit den Schwierigkeiten ist ja so spannend, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass es so einige Menschen oder Eltern gibt, die gerne würden, dass ihr Kind hochbegabt ist. Und die Leute, die ich kennengelernt habe, die hochbegabte Kinder hatten, die fanden das alles anderes als leicht und gar nicht mal, weil das Kind jetzt in der Schule so der Überflieger war.
Genau. Also ich bin hier fleißig am Nicken, das sieht man natürlich bei der Aufzeichnung nicht, aber das ist genau dieses. Die Gesellschaft hat häufig die Idee, alle wollen hochbegabte Kinder und das wäre quasi nur ein Segen, so ein cleveres Kind zu haben. Tatsächlich habe ich zu 90% in meinen Elternberatungen und in meinen Elternkursen Eltern sitzen, die sagen, Frau Heiser, kriegen wir das wieder irgendwie weg. Also die das eher nicht als Segen ansehen, sondern als großen Fluch oder als Makel, weil das Wort Hochbegabung in unserer deutschen Gesellschaft vor allem sehr negativ angesehen wird.
Okay.
Also das ist tatsächlich, hat man in Deutschland ein behindertes Kind, ein Kind, das nicht so gut mitkommt, fragen die anderen Eltern immer nach, und wie geht's und wie macht sich das Kind und wie entwickelt sich's? Hat eine Familie ein hochbegabtes Kind, fragt das kein Mensch. Und ich habe so manchmal die Vermutung, dass andere Eltern sich die Hände reiben und ein bisschen schämisch lächeln, wenn das offiziell getestet hochbegabte Kind dann mal in Mathe doch nur eine 2 bis 3 schreibt. Und dann mit den Worten, ach, so hochbegabt kann es ja gar nicht sein. Mhm. Also es wird in unserer Gesellschaft sehr häufig mit Hochleistung in Verbindung gebracht und vor allem mit sehr guten Schulnoten. Mhm. Aber Hochbegabung hat überhaupt nichts mit schulischem Wissen zu tun oder erstmal gar nicht viel mit schulischem Wissen oder auch mit der Möglichkeit zu tun, das in den Arbeiten, in den Klassenarbeiten auch abzurufen.
Ich kenne also sogar Fälle, die dann eher wirklich am unteren Ende sind, ne?
Genau, die sogenannten Underachiever, die Minderleister, die trotz hoher kognitiver Fähigkeiten ihr Wissen gar nicht abrufen können. Das ist in meinem Bereich bei den Kindergarten- und Grundschulkindern eher noch nicht so gegeben. Ganz wichtig ist deswegen meine Arbeit, um die Motivation der Kinder zu erhalten, den Ehrgeiz zu erhalten, diese Freude am Lernen. Das sind die Dinge, die vor allem Eltern mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter einfach auch im Blick haben müssen. Genau.
Was ist denn die besondere Herausforderung bei der Hochbegabung?
Du meinst jetzt für die Eltern?
Generell für genau, Kinder, also, Eltern, alle, die rundherum
genau,
sind.
Also, genau, alle, die rundum sind. Also ganz prinzipiell für die Kinder ist es immer die Besonderheit, dass sie sich aufgrund ihrer analytischen und logischen Denkfähigkeit schon früh fühlen, als wären sie als Marsmensch auf diese Erde gefallen.
Okay.
Weil sie merken schon im Kindergarten oder auch schon in der Krabbelgruppe und in der Kinderkrippe, merken die schon, irgendwas stimmt mit mir nicht. Da ist ein großer Unterschied im Niveau der Kommunikation, im Niveau der Themen, die sie interessieren. Und die anderen Gleichaltrigen können damit gar nicht mithalten. Und dann denken die Kinder immer, okay, die anderen 20 Kinder interessieren sich für das und das Thema, aber mich interessiert vielmehr die Kontinentalplattenverschiebung oder was mit uns nach dem Tod passiert und so weiter. Also die haben oftmals ganz andere Themen im Kopf. Das heißt, die haben immer dieses Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin anders. Das ist so das, was die Welt der hochbegabten Kinder ausmacht, vor allem wenn die Pädagogik der Kindergärten und der Schulen sich vor allem am Durchschnitts-IQ orientiert und klar ist und vielleicht auch signalisiert wird, ein 4-jähriges Kind hat sich noch nicht für Zahlen und Buchstaben zu interessieren, ein 5-jähriges Kind braucht noch gar nicht zu lesen. Also wenn das von Eltern, von Erzieherinnen, von Nachbarn, von Paten und so weiter immer wieder signalisiert wird, dann fahren sich die Kinder zurück. Und das große Problem ist bei diesen Kindern häufig, dass sie sich anpassen ans Normalmaß, an das, was andere durchschnittlich begabte 4-Jährige, 5-Jährige, 8-Jährige interessiert und gar nicht mehr ihre Stärken ausleben können. Ich vergleiche die gerne mit einem Porsche. Also die fahren mit ihrem Porsche auf der deutschen Autobahn und fahren da immer mit angezogener Handbremse. Und ein Porsche-Fahrer ist einfach nicht glücklich, wenn er mit 80 hinter den LKWs hertuckert oder mit 120 auf der mittleren Spur fährt. Ein Porsche-Fahrer muss gelegentlich den Blinker links setzen, auf die linke Spur fahren und mit 180 oder 200 an allen vorbeifahren. Dann kann er auch mal gelegentlich einen Lärmschutz mit 120 in Kauf nehmen oder die Baustelle mit 80, wenn der wieder weiß, wann darf ich wieder Gas geben. Also mein großes Thema ist nicht, alle Steine für diese Kinder aus dem Weg zu räumen und immer zu gucken, dass die Porsche-Fahrer mit 180 über die Autobahn brettern dürfen. Ja. Nein, die müssen sich an unsere deutschen Verkehrsregeln halten und die müssen auch mal das ständige Wiederholen im Kindergarten oder in der Schule einfach auch in Kauf nehmen. Aber sie müssen auch wissen, wann darf ich wieder Gas geben.
Was macht das mit einem Kind, wenn das spürt, auch vielleicht schon sehr früh, irgendwie ist da mehr und aber rundherum ist das nicht so oder dieses Andersartig-Gefühl?
Genau, dieses Andersartige, dieses ich nehme mich zurück, damit ich nicht auffalle. Das erlebe ich bei vielen Kindern, dass die sich in Kindergarten und Schule extrem zurücknehmen. Und so der Unzufriedenheitskloß, im Bauch den ganzen Vormittag über anwächst. Und sobald die Mama den Kindergarten betritt, um das Kind abzuholen, oder auch der Vater das Kind abholt oder das Kind von der Schule alleine nach Hause kommt, dann explodiert dieser Kloß. Und dann haben Eltern häufig mit extremsten Aggressionen, Wutanfällen zu kämpfen, um ihr Kind erstmal wieder in Anführungszeichen auf Normalmaß zu bringen. Aber diese Unzufriedenheit, die müssen häufig Eltern aushalten im häuslichen Umfeld. Es gibt aber auch andere Fälle, da sind die Kinder im Kindergarten extrem auffällig, extrem fordernd, zeigen häufig auch Merkmale, die eher Richtung ADHS, ADS weisen und sind zu Hause ganz anders. Ja, da zeigen die eher im Kindergarten oder in der Schule ihre Bedürfnisse und dass sie nicht zufrieden sind mit dem, was sie zeigen können. Und zu Hause, wenn das Angebot stimmt, dann sind die komplett andere Menschen.
Ist das so ein Kennzeichen, diese Unterschiedlichkeit? Oder was ist ein Kennzeichen dafür? Wie kann ich das denn feststellen oder einen Hinweis bekommen, dass mein Kind...
Also dieses unterschiedliche Verhalten zwischen Kindergarten, Schule und Elternhaus würde ich jetzt bezeichnen oder würde ich jetzt betitulieren, wahrscheinlich bei 60-70% meiner Eltern berichten dieses unterschiedliche Verhalten. Aber es gibt auch Kinder, die sowohl im Kindergarten, in der Schule begabungsgerecht gefördert werden. Das heißt, sie zeigen da gar nicht so große Auffälligkeiten und zu Hause stimmt das familiäre Umfeld auch. Es gibt so ein paar Merkmale, die darauf hinweisen, aber man kann das nie verallgemeinern, weil bei manchen Kindern ist das eine Merkmal mehr ausgeprägt, das andere weniger. Das ist sehr schwierig. Selbst nach 2 Tagen Fortbildungen mit Erzieherinnen kann ich immer nur den Fokus etwas klarer machen, etwas schärfer machen. Aber eine eindeutige Hochbegabung kriegen wir nicht aufgrund von Merkmalen diagnostiziert, sondern man muss tatsächlich ein Psychologe ran und eine adäquate Intelligenztestung machen. Aber es gibt so ein paar Merkmale, die darauf hinweisen. Zum Beispiel haben diese Kinder häufig eine sehr gute Merkfähigkeit, ein sehr gutes Gedächtnis, was dann wiederum zu Auffälligkeiten in Kindergarten und Schule führen kann. Vor allem dann, wenn ständig wiederholt wird. Ja, wenn das Lied 20 Mal wiederholt wird, also absichtlich jetzt auch etwas übertrieben, wenn wir das 20 Mal wiederholen im Stuhlkreis oder wenn das kleine 1x1 ständig wiederholt wird, dann sind die einfach entsprechend, entweder schalten die ab und träumen sich weg, weil sie können es ja schon, oder sie fangen an zu stören, ja, stupsen den Nachbarn an, schmeißen Papierkügelchen, fallen vom Stuhl, bringen die anderen zum Lachen, um den Unterricht noch irgendwie ertragbar zu finden. Oder sie werden zu Hilfslehrern, müssen den anderen helfen oder wollen den anderen helfen oder verbessern die Erzieherin oder die Lehrerin. Aber für sich selber lernen sie ja nichts, wenn die Dreierreihe also vom kleinen 1x1 einfach klar ist. Warum soll ich dieses ständig wiederholen? Das ist wie für uns Erwachsene, wenn wir ständig und immer wieder täglich aufs Neue die gleichen sauberen Fenster putzen müssten.
Ja, ich kenne Kinder auch so aus dem Bekanntenkreis, die einfach schon schreiben konnten im Kindergarten. Also die haben sich einfach selbst beigebracht und die in eine klassische Schule gesteckt und die müssen tatsächlich dann eine Woche lang das A schreiben.
Genau, und nächste Woche kommt dann erst der nächste Buchstabe. Genau. Ja, also ganz eindeutig, wenn wir uns, ich glaube, das ist in ganz Deutschland so, wenn wir uns den Unterrichtsstoff der ersten Klasse angucken, da ist erstmal Zahlenraum bis 20. Wenn ich aber in meinem Kopf schon vor der Einschulung sicher im Zahlenraum bis 100 oder gar bis 1000 rechne, dann ist eine Woche Einser schreiben, eine Woche Zweier schreiben, dann ist das einfach äußerst langweilig. Und dann habe ich eben wieder nur in der Langeweile die Möglichkeit abschalten, auffällig werden oder zum Hilfslehrer werden, aber für sich selber, ja, wenn ich eigentlich im Kopf, wenn 2 + 3 für mich klar ist, dann kriege ich in der Regel auch 20 + 30 hin und 200 + 300. Wenn die das System erkannt haben, dann sind diese ständigen Wiederholungen, die der Durchschnitt, diese Wiederholungen brauchen, aber die durchschnittlich begabten Kinder, dann ist das einfach äußerst langweilig. Es gibt viele Lehrkräfte, die kriegen da einen guten Spagat hin und schaffen es, differenziert zu unterrichten, Es gibt auch viele Erzieherinnen, die haben da ein gutes Händchen dafür. Und für die ist völlig klar, wenn das fünfjährige Kind sich schon das Lesen beigebracht hat, dann schätze ich das wert und zeige auch, dass ich das toll finde. Aber es gibt eben auch viele, die eher dann die Nase rümpfen und sagen, ach, Lesen gehört in die Schule, das sollst du aber noch nicht können. Mhm. Und gerade die angepassten Kinder, die fahren sich dann extrem zurück und es gibt dann wiederum den Kloß im Bauch. Also ich kenne viele Kinder, die sich eben vor der Einschulung das Lesen, Schreiben und Rechnen selber beibringen. Es kann ein Indiz sein, aber nicht jedes hochbegabte Kind macht es schon vor der Einschulung. Ja. Andere interessieren sich eher für naturwissenschaftliche Themen, für philosophische Themen und so weiter. Ja, da wird tatsächlich, da fragt das dreijährige Kind nach dem Sinn des Lebens. Oder auch religiöse Fragen, hat Jesus wirklich gelebt? Ja, also ein Beispiel möchte ich erzählen, was es vielleicht ein bisschen deutlicher macht, auch das Niveauunterschied, vor allem schon im Kindergarten. Das hat mir ein Vater im Elternkurs erzählt. Sein vierjähriger Sohn hat einem anderen normal begabten vierjährigen Kind erklärt, warum wir sehen. Das Licht fällt durch die Linse auf den Augapfel. Und sein Gegenüber hat gesagt, bist du doof oder was? Seit wann haben wir Obst im Kopf? Ja, das zeigt einfach nochmal so diesen Unterschied im Denken und in der Denkmöglichkeit an. Es gibt weitere Hinweise. Also ich hatte vorhin schon genannt, Merkfähigkeit und Gedächtnis. Das frühe Zuwenden an Buchstaben, an Zahlen. Diese Kinder sind häufig auch gekennzeichnet durch eine logische Denkfähigkeit, durch analytisches Denken. Und aufgrund dieses analytischen Denkens haben die schon häufig sehr früh das Vermögen, sich in andere hineinzuversetzen, sind sehr empathiefähig. Und das sind Berichte von Eltern bei mir aus Beratungen und Kursen, da berichten die Eltern, dass das zweijährige Kind sein sechsmonatiges Geschwisterkind beruhigt und sagt, nicht weinen, die Mama hat Kopfschmerzen, das ist zu laut.
Wow.
Ja, also solche Dinge, da kriege ich manchmal Gänsehaut, weil ich denke, wow, es ist eine tolle Eigenschaft, diese Empathiefähigkeit, diese sich in andere hineinversetzen.
Kommt eigentlich erst ab drei, oder? Ende Kindergarten.
Genau.
Normalerweise
Genau. Also sehr früh sich extrem regulieren können, damit Mama und Papa sich ausruhen können, oder manche Geschichten nicht erzählen. Also es war jetzt ein Beispiel auch einer Mutter, da hat ihr achtjähriger Sohn gesagt, Mama, das erzählen wir jetzt der Oma nicht, weil ich glaube, oder ich weiß, dann wäre die so unheimlich traurig. Da ging es, weil die Oma eine neue Partnerschaft hatte und so weiter. Wir erzählen das der Oma nicht, dass ich den neuen Freund von der Oma gar nicht so mag, weil das macht die Oma nur traurig. Ich weiß, der Oma tut's gut, aber mir tut es noch so weh, weil der Opa vor kurzem verstorben war. Also das sind Dinge, die immer schon sehr hervorstechend sind. Also analytisches und logisches Denken, das heißt, die haben auch Spaß so am Knobeln, am Tüfteln, am Problemlösen, Dingen auf den Grund gehen. Viele dieser Kinder sind auch gekennzeichnet durch einen sehr frühen Spracherwerb. Das jüngste Beispiel war, das Kind lag im Wohnzimmer unterm Spieletrapez. Die Mutter ist in die Küche gegangen, um was zu holen. Und als es in der Küche stand, rief es aus dem Wohnzimmer, Mama, komm mal her.
Wow.
Also mit 10 Monaten. So viele Wörter hintereinander zu formulieren.
Drei Mutter Wortsatz, hat erst gedacht, wow, ja.
Genau.
Zwei Wortsatz, ja.
Ja, das ist bei vielen Kindern zu beobachten, dass sie ganz früh sich der Sprache zuwenden, dass die sehr schnell in flüssige Sprache übergehen, dass die vor allem im Krippenbereich auch schon durch eine extreme Ausdrucksfähigkeit auffallen, was dann natürlich wieder Schwierigkeiten bedeutet, weil wenn die anderen mich ja nicht verstehen und ich niemand habe auf dem gleichen Niveau, mit dem ich mich unterhalten kann, dann wird es vor allem im letzten Krippenjahr schwierig, bevor der Übergang zur normalen Kindergartengruppe kommt. Aber wiederum, man kann es nicht nur an der Sprache festmachen. Es gibt Kinder, die haben eine ganz normale Sprachentwicklung, sind trotzdem hochbegabt. Und es gibt auch Kinder, die haben eine sehr, sehr späte Sprachentwicklung. Und das ist ein Beispiel, was mir eine Kollegin aus einer Fortbildung erzählt hatte. Frau Heiser, ich habe so ein Kind zu Hause. Mein Kind war 4 Jahre und 3 Monate und hat kein Wort gesprochen. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, natürlich, wir waren bei allen Fachleuten, wir wurden von Pontius zu Pilatus geschickt. Und keiner konnte uns sagen, warum unser Kind nicht spricht. Organisch wurde nichts festgestellt. Und mit 4 Jahren und 3 Monaten hat unser Sohn den Mund aufgemacht, sofort in richtigen Sätzen gesprochen, grammatikalisch richtige Haupt- und Nebensätze gebildet. Ja, ja, Frau Heiser, und abends blutet uns das Ohr. Weil er hört ja gar nicht mehr auf zu reden. Ja. Das hat häufig mit der Begleiterscheinung Perfektionismus zu tun.
Genau.
Weil bevor ich mir nicht 100% sicher bin, lasse ich es lieber ganz bleiben. Und das ist in vielen Bereichen bei diesen Kindern zu finden, zum Beispiel beim Fahrradfahren lernen, beim Schwimmen lernen, beim Trockenwerden, wie eben schon erwähnt, beim Sprechen lernen und so weiter. Die entscheiden für sich, wann bin ich weit genug, damit das auch meinen Vorstellungen und meinen Wünschen entspricht. Und nicht wenige Kinder malen zum Beispiel im Kindergartenalter nicht.
Okay.
Weil das 5-jährige Kind draußen den Baum mit den Augen eines 7-jährigen Kindes sieht, kann sich das genau vorstellen. Es hat feinmotorische Fähigkeiten eines 5-jährigen und eine gehörige Portion Perfektionismus. Dann wird sich dieses Kind nicht hinsetzen und den Baum malen, weil es genau weiß, so wie der da draußen ist, kriege ich den eh nicht aufs Blatt.
Wow.
Ja, und das sind die Dinge, die vor allem Eltern immer wieder an den Rand ihrer Möglichkeiten bringt. Weil die Kinder auch durch ihr großes Autonomiestreben, also diesem Drang nach Selbstbestimmung, ich entscheide, sich da ja auch mit nichts locken lassen und sich nicht ködern lassen. Also dieser Junge, der mit 4 Jahren und 3 Monaten erst angefangen hat zu sprechen, hat nicht nur eine gehörige Portion Perfektionismus, sondern auch einen sehr großen Drang nach Autonomie, ein Autonomiestreben in sich. Weil der wurde ja von den Großeltern, von den Eltern, von den Erzieherinnen, der wurde ja von jedem gelockt. Sag einmal ein Wort und du kriegst ein Eis oder wir gehen in den Zoo oder, ja. Aber oftmals ist zu beobachten, diese Kinder entscheiden. Und da müssen wir als Eltern natürlich das zum einen wissen. Und zum anderen, wenn wir das wissen, können wir unser Verhalten reflektieren und können dann auch können auch Handlungsalternativen entwickeln. Das ist so auch der Ansatz meiner Elternkurse. Erstmal zu wissen, was sind es für Auffälligkeiten, woher kommen die? Und dann entsprechend zu reflektieren und dann auch zu gucken, okay, wie können wir jetzt hier das Familienleben entspannen und dem Perfektionismus beziehungsweise dem Autonomiestreben der Kinder auch entgegenzukommen.
Okay. Bevor wir gleich zu den Handlungsmöglichkeiten kommen, das ist ja das ganz Spannende immer, was kann ich tun, würde ich nochmal gerne auf diesen Moment kommen, wie geht es dem Kind damit? Also das hörte sich jetzt, man kann sich ja auch sehr anhören wie so ein sehr reifes Wesen, aber meine Vorstellung ist, das ist immer noch ein kleines Kind und es hat diesen hohen Perfektionsanspruch und ich meine, Kinder scheitern ja immer an diesen äußeren und inneren Grenzen ganz häufig in der Autonomiephase. Wenn da ich aber jetzt noch dieser Perfektionismus draufkommt, hört sich das für mich fast an, als ist da auch mit ein bisschen Leid verbunden für die Kinder.
Ich glaube schon, weil die ja schon auch merken, das sind immer wieder Situationen im häuslichen Umfeld oder auch im schulischen Kindergartenkontext, wo sie immer wieder an ihre Grenzen kommen. Wo sie immer wieder merken, da komme ich ja gar nicht aus meinem Loch raus. Ich glaube, die Kinder können das nicht benennen, vor allem in jungen Jahren nicht. Aber die merken schon, andere machen das anders. Und da ist schon auch der Wunsch da, da was zu verändern. Aber die haben manchmal gar nicht so die Idee, was könnte ich denn jetzt tun? Und wir Eltern neigen häufig auch dazu, in solchen Situationen, die dann häufig auch mit extremen Wutausbrüchen einhergehen, mit Verzweiflung, mit Resignation. Wir Eltern neigen dazu, diese Gefühle der Kinder klein zu reden, auf die Kinder einzureden, zu sagen, ist doch nicht so schlimm, jetzt stell dich nicht so an. Da brauchst du doch gar nicht wütend sein. Ja, also diese Gefühle der Kinder klein zu reden. Und das macht die ja noch wütender. Ja, also das ist, ich vergleiche diese Kinder dann in solchen Situationen immer mit einer geschüttelten Colaflasche. Und was machen wir Eltern? Wir versuchen, diese geschüttelte Colaflasche irgendwie aufzumachen. Das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Das kann nur schmutzig werden und nass werden. Anstatt einfach die Kinder in dem Moment, und da kommen wir schon auch zu den Handlungsalternativen, in dem Moment braucht das eine Kind einen Arm, wo es sich ausheulen kann, das andere braucht ein Kissen, wo es die Wut rauslassen kann, oder einen Boxsack, um die Emotionen zu kanalisieren. Und wenn die Wut verraucht ist, wenn die Colaflasche sich beruhigt hat, dann ist es an uns Eltern, dass wir auf das Kind zugehen, das in den Arm nehmen, das streicheln, zu sagen, hast du dich beruhigt?
Ja.
Was war denn der Auslöser? Und dann ein Gespräch mit den Kindern darüber führen. Und dann gemeinsam mit dem Kind zu überlegen, was kannst du das nächste Mal anders tun? Ansprüche auch ein Stück weit zu relativieren, das müssen wir Eltern auch aussprechen. Aber in dem Moment, wenn die Colaflasche geschüttelt ist und die sich noch nicht beruhigt hat, und wir mit dem Kind reden, hat es überhaupt gar keinen Wert.
Ja.
Weil das geht zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Und zwischendrin macht es noch mehr diffuse Gefühle im Bauch. Aber ganz wichtig ist, und das ist eben so dieser Schritt dahingehend, wir müssen mit dem Kind danach drüber reden, damit es im Endeffekt auf Dauer gesehen und für die nächsten konfliktträchtigen Situationen lernt, Gefühle zu erkennen. Ah, da steigt eine Wut in mir hoch, da steigt irgendwas in mir hoch, damit die lernen, dann auch gegenzusteuern. Und wir müssen natürlich mit den Kindern auch gemeinsam überlegen, wie kannst du auch anders mit solchen Situationen umgehen.
Okay, also das ist, was wir danach machen, über die Gefühle besprechen, die benennen, damit das Kind weiß, das ist das Gefühl.
Mhm.
Und dann eine Handlungsalternative, sich zu überlegen für sich als Eltern und für das Kind.
Genau.
Und im Moment, was mache ich im Moment dann?
Im Moment, also in dem Moment, wenn die Wut präsent ist, die Aggression, die Resignation und so weiter, muss man je nach Kind schauen, was ist am einfach oder was lässt das Kind am schnellsten sich wieder beruhigen. Für manche ist es tatsächlich heulend unterm Tisch sitzen, für die anderen ist es heulend und zeternd auf dem Schoß sitzen. Andere Kinder brauchen ihr Zimmer und müssen da erstmal schreien. Andere brauchen ein Kissen eben, um ihre Wut reinzuhauen, oder einen Boxsack. Da gibt es ganz unterschiedliche. Das muss ich bei meinem eigenen Kind einfach beobachten. Was hilft da am schnellsten?
Ja.
Und es kommt natürlich auch noch mal ganz klar aufs Alter des Kindes an.
Mhm.
Ein zweijähriges Kind kann ich in seiner Wut und seiner Verzweiflung nicht alleine lassen. Ja. Bei meinem 15-jährigen Sohn geht es schon eher.
Ja.
Ja?
Ich habe auch jetzt eins von unseren Kindern, die ja, die ist dann auch schon schnell in der Wut. Ich überlege gerade, das passt so vieles. Jetzt nicht hochbegabt, wenn man so drin guckt, aber dieser Perfektionismus, dieser unglaubliche, ne? Und ich weiß, als sie noch im Kindergarten war, unglaubliche Wut, und die konnte es aber auch nicht, dass man sie dann beruhigt, die ist dann rausgelaufen und hat dann in ihrem Zimmer geschrien halt, ne? Das war dieses, ja.
Und die fühlen sich in dem Moment tatsächlich auch schlecht. Also es ist eine Verzweiflung. Ich kann das Beispiel, was das Thema Perfektionismus angeht, auch aus der eigenen familiären Geschichte berichten. Anfang der dritten Klasse stand Aufsatzerziehung an meines Sohnes, ja, wie das halt so ist. Und er hat eine gehörige Portion Perfektionismus. Und sobald er ein leeres Blatt vor sich hatte, sind ihm die Rollladen runtergegangen und er saß ungelogen 2 Stunden heulend unterm Tisch. Mhm. Heulend und zeternd. Ich habe es mit allen möglichen Tricks versucht. Ich habe gelockt, ich habe geschimpft, ich habe bestraft, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe mich nur noch hilflos gefühlt als Mutter. Und irgendwie habe ich so die folgenden 1,5 Jahre damit, die habe ich verdrängt. Ich kann nur noch sagen, Ende der 4. Klasse saß er noch meckernd und maulend auf der Couch 10 Minuten. Und dann hat er sich hingesetzt und hat seinen Hausaufsatz geschrieben. Und da wurde mir bewusst, was dieses Kerlchen damals mit seinen 8, 9 Jahren, was der dazugelernt hatte. Weil das ging ja nicht von heute auf morgen, von 2 Stunden schreiend unterm Tisch bis hin zu 10 Minuten motzend auf der Couch. Das hat sich ja in ganz kleinen Schritten reduziert.
Ja.
Und was habe ich Mama gemacht in diesen 1,5 Jahren dazwischen? Ich habe immer noch gemeckert, auch wenn es nur 1:50 und 1:40 und 1:30 war. Und das Kerlchen hat sich angestrengt. Das hat doch was verändert. Und ich als Mutter habe es gar nicht gesehen.
Ja.
Und das hat mir im Nachhinein sehr leid getan. Ja. Und dann habe ich Nach dem letzten Hausaufsatz habe ich mich neben meinen Sohn gesetzt und habe gesagt, Mensch, ich finde es toll, wie du heute, dass du dich hingesetzt hast und dass du angefangen hast zu schreiben. Und er hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gedacht, ich schimpfe wieder weiter, so wie die letzten anderthalb Jahre. Und dann habe ich gesagt, du, ich sehe einfach, du hast dich unheimlich weiterentwickelt. Und früher waren es, oder am Anfang der dritten Klasse waren es 2 Stunden, jetzt waren es nur noch 10 Minuten. Ich finde es toll, was du dazu gelernt hast. Und es tut mir so immens leid, dass ich deine Anstrengungen zwischendurch nicht gesehen habe.
Oh, wow.
Und dann hat er mich angeguckt. In dem Moment hat sich sein Rücken aufgerichtet. Mhm. Er hat mich angestrahlt und hat gesagt, Mama, es ist nicht schlimm.
Mhm. Ach, wie schön.
Da habe ich heute noch Tränen in den Augen, wenn ich an diese Situation denke. Weil die Kinder strengen sich an. Wir erwarten von heute auf morgen, dieses Verhalten muss weg.
Ja.
Und wir sehen nicht, wie die Kinder sich anstrengen. Und wir sehen die Anstrengung dahinter nicht.
Mhm.
Ja, da meckern wir mit dem Kind, das beim dritten Mal Uno spielen schon wieder verliert und uns die Karten um die Ohren schmeißt.
Mhm.
Wir sehen aber nicht, dass das Kind noch vor 2 Monaten nach dem ersten Mal uns schon die Karten um die Ohren geschmissen hat. Das hat schon was dazugelernt und wir Eltern erwarten, dass das Kind von heute auf morgen sofort und mit Anstand und in Würde verliert. Nein, das ist ein Lernprozess, den müssen wir als Eltern begleiten. Natürlich müssen wir nicht sagen, das hast du jetzt toll gemacht, ich freue mich über die Karten, die mir um die Ohren fliegen. Das soll man natürlich auch nicht sagen.
Mhm.
Aber zu sagen, ich habe gemerkt, du hast es heute 2 Spiele 20 Sekunden länger ausgehalten als beim letzten Mal.
Also eher auf die kleinen Schritte achten, die sich ändern.
Die ganz kleinen Schritte, genau, die sich verändern. Weil nur in kleinen Schritten tritt Veränderung ein.
Ich meine, wir Erwachsene brauchen ja Jahre manchmal, um von, keine Ahnung, Zigaretten oder Alkohol oder sonst was loszukommen oder von einem Essverhalten, keine Ahnung. Und von den Kindern erwarten wir, dass die das so schnell schaffen. Dann, ja.
Genau. Und die Kinder sind häufig kognitiv sehr weit. Die sind weit über dem Durchschnitt. Deswegen sind sie ja entweder hochbegabt oder überdurchschnittlich begabt. Also das 5-jährige Kind, das denkt in manchen Bereichen wie ein 7-jähriges.
Mhm.
Was hat Emotionen eines 5-jährigen oder vielleicht auch nur eines 4-jährigen? Das muss da, und es hat vor allem erst Lebenserfahrung eines 4- oder 5-jährigen, je nachdem wie alt es ist. Und nur weil das Kind manchmal so kluge Fragen stellt, so Fragen stellt, die so in die Tiefe gehen, dann erwarten wir als Eltern oder auch als Pädagogen, dann muss ich das Kind auch in emotionalen Dingen so weit verhalten. Das geht aber oftmals gar nicht.
Das heißt, es kann auch sein, dass ich in dem einen Bereich weit bin und in dem anderen, ich kann mit Zahlen gut, aber ich kann vielleicht sozial noch gar nicht so gut.
Genau.
Das gibt es auch?
Ja.
Ja.
Okay. Also häufig wird diesen Kindern ja vor allem soziale und emotionale Defizite bescheinigt. Also ganz viele Eltern, die bei mir anrufen, die sagen, mein Kind, die beschreiben mir, was ihr 5-jähriges, ihr 7-jähriges Kind alles tut. Aber die Erzieherin oder die Lehrerin sagt, sozial-emotional noch nicht weit genug. Es muss noch ein Jahr im Kindergarten bleiben oder ich kann diesem Kind nicht weiteres Futter im Unterricht geben, weil eben die Defizite im sozialen und emotionalen Bereich liegen. Und jetzt bringe ich wieder das Beispiel von vorhin. Wenn ich den ganzen Tag Fenster putzen müsste, saubere Fenster putzen müsste und immer wieder die gleichen Fenster putzen müsste und morgen schon wieder, dann weiß ich auch, würde mir mein Mann und meine Kinder soziale und emotionale Defizite bescheinigen. Also die hätten zu Hause nichts zu lachen, weil ich ja völlig unterfordert wäre.
Ja,
und das müssen wir uns einfach vor Augen halten. Was würde das mit uns Eltern tun, wenn wir als Eltern immer unter unseren Möglichkeiten bleiben müssen, dann entsteht ja auch so eine latente Aggressivität. Entweder ziehen wir uns zurück oder wir zeigen die nach außen eine ganz tiefe Unzufriedenheit, die andere vielleicht als sozial und emotional defizitär betrachten.
Okay.
Wir müssen immer gucken bei diesen Kindern, wie verhalten die sich, wenn die unter Gleichgesinnten sind. Also nicht bei dem 4-Jährigen gucken, wie verhält sich's im Kindergarten mit den anderen 4-Jährigen, sondern zu gucken, wie verhält es sich in der Gruppe mit ähnlich begabten 4-Jährigen. Ist dann das Verhalten auch noch so? Wenn da das Verhalten auch noch so ist, dann würde ich dazu raten, weitere Schritte in Betracht zu ziehen. Ist es aber unter ähnlich begabten Kindern komplett weg? Jemand, der mich versteht, jemand, der auf einem ähnlichen Niveau ist wie ich. Wenn das dann auf einmal weg ist, dann hat es häufig mit der Unterforderung zu tun.
Okay. Gut, ganz schön viel Stoff.
Ganz schön viel Stoff, genau. Deswegen ist es auch nicht einfach. Man kann nicht sagen, an dem Punkt oder an dem Punkt erkennt man hochbegabte, überdurchschnittlich begabte Kinder. Und es sind weitaus mehr, als wir uns immer wieder denken. Ja, also in der Bevölkerung, man sagt, 2-3% sind hochbegabt. Ab einem IQ von 130 zählt man zu den hochbegabten Menschen. Aber das sind in einer regulären Kita mit 100 Kindern 2-3 Kinder.
Okay.
In der Grundschule, hier, Dorfgrundschule mit 100 Kindern sind es 2-3. Mm. Aber die Auffälligkeiten und die Besonderheiten, die diese Kinder mitbringen, die können auch Kinder schon zeigen, die überdurchschnittlich begabt sind, weil es ja Symptome der Unterforderung sind. Und als überdurchschnittlich begabt zählt man schon ab einem IQ von 115. Und das sind dann schon wieder 15% der Kinder. Das heißt, in einer regulären Kita, in einer regulären Schule sind es 15 Kinder. Das sind gar nicht wenige.
Naja, das ist, und auf eine Weise ist ja das, was du beschrieben hast, dieses, wir machen ein arithmetisches Mittel, also einen Durchschnitt, und daran richten wir das aus, wie wir auf einen Mensch zugehen, trifft ja auch wirklich nur die in der Mitte sind. Die ein bisschen drüber sind und die ein bisschen drunter sind, ne, die 20 Wiederholungen nervt auch denjenigen, der eigentlich 30 Wiederholungen braucht.
Das
nervt den nämlich auch.
Ja, genau. Und nur nochmal, weil du jetzt eben auch mit diesen Kindern, die eher Richtung Lernbehinderung oder geistige Behinderung gehen, die eher niedrigeren IQ haben. Also von den hochbegabten Kindern wird immer erwartet, jetzt machst du mal das, was alle anderen machen. Mhm. Und wenn du das gemacht hast, dann kriegst du Zusatzaufgaben. Mhm. Das ist, wie wenn ich zu einem geistig behinderten oder lernbehinderten Kind sage, jetzt machst du mal das, was alle anderen machen, und danach hast du die einfacheren Aufgaben. Das funktioniert oftmals auch nicht. Ja. Und viele Lehrer sagen dann auch, ja, das Kind kriegt ja schon Sondermaterial. Ich habe ja extra hinten Kästen, wo die Kinder sich die entsprechenden Blätter rausholen können. Sie müssen halt erst das machen, was alle anderen machen, und dann können sie sich hinten ein Blatt holen. Mit einer Knobelaufgabe. Das ist für mich eine angeordnete Strafarbeit.
Okay.
Weil ich muss ja mehr tun als die anderen. Anstatt zu sagen, okay, du machst nur die Hälfte der Wiederholungen auf dem Übungsblatt, weil du kannst es schon, aber ich muss es sehen. Ja, ich muss es ja, die Lehrer müssen ja auch ein Stück weit mit den anderen vergleichen können. Und wenn du die Hälfte dieser Aufgaben gemacht hast, diese Zeit nutzt du und holst dir hinten noch ein Knobelblatt.
Ja,
also eher da so Möglichkeiten zu finden, den Blick weg vom Alter zu richten, eher hin zu den Begabungen. Das ist sowohl im Kindergarten als auch immens wichtig.
Ja.
Genau.
Okay, also wenn ich jetzt eine Idee habe, dass mein Kind könnte in die Richtung gehen, dann kann ich es abtesten, und ich kann natürlich auch mich an dich wenden. Du hast, hast jetzt einen Online-Kurs gestartet und machst auch Beratung. Und
genau, also zum einen biete ich Einzelberatungen an, um genau mit den Eltern zu erörtern, wie war denn die bisherige Entwicklung. Es gibt eine Art Checkliste, die wir gemeinsam durchgehen, und jetzt mit meinen 10 Jahren Berufserfahrung lag ich bisher immer richtig mit meiner Einschätzung. Also die Eltern erhalten bei mir nur eine Tendenz, es tendiert in diese Richtung, aber es gibt kein IQ-Testergebnis, was ja vor allem bei jüngeren Kindern auch noch gar nicht sinnvoll ist. Ich würde eher dazu raten, erst in der Schule zu testen, wenn es nötig ist. Aber vielen Eltern reicht auch erstmal dieses, okay, das sagt eine Fachfrau, das Kind geht in die Richtung oder geht eben nicht in die Richtung. Ja. Dann muss man weiter gucken. Solche Fälle hatte ich auch schon. Also das kann ich in einer Einzelberatung anbieten. Ansonsten kann ich natürlich auch für alle Eltern, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, die denken, oh, ich habe hier von ihrem Kind erzählt, kann ich dazu einladen. Ich habe am 5. November wieder ein kostenfreies Webinar.
Ja.
Wo die Eltern die Möglichkeit haben, sich einzudenken und einzufühlen in die Welt unterforderter Kinder. Super. Und da geht es dann weiter auch nochmal um die Merkmale, die auf Hochbegabten hinweisen können, damit man da einfach nochmal so ein Gefühl entwickeln kann, bevor man weitere Schritte geht, genau.
Ja, super. Das packen wir alles in die Shownotes, also die Links zu dem Webinar und deiner Seite.
Genau.
Jetzt will ich dir nochmal Danke sagen, für dass du da warst natürlich.
Genau.
Vor allem aber auch, dass du dich den Kindern so annimmst. Ich meine, das bringt dein Beruf natürlich per se einmal mit. Aber gerade den Kindern, denen es halt nicht so leicht fällt, ne, also einfach den Need zu sehen und ein Stück weit auch das Leid zu sehen und dann Verständnis für reinzubringen, das entlastet meines Erachtens die Eltern ungemein und damit halt auch die Kinder. So, dafür möchte ich ein ganz, ganz großes Danke dir sagen. Das ist, glaube ich, sehr wichtige Arbeit.
Genau. Und Chris, ich möchte dir danken zur Einladung hier zum Podcast, weil ich finde, es ist so ein wichtiges Thema und ich merke immer wieder, dass Eltern da einfach alleine stehen und gar nicht wissen, wohin sie sich wenden können. Und mir ist es nicht nur ein Herzensanliegen, die Eltern zu begleiten, die Erzieherinnen zu sensibilisieren, sondern auch der Gesellschaft zu zeigen, guckt da mal genauer hin. Nicht jedes hochbegabte Kind ist ein Hochleister, nicht jedes hochbegabte Kind macht ein Einser-Abitur, sondern da gibt's ganz, ganz viele Probleme, die einfach diese Kinder im familiären Alltag, im schulischen Kontext einfach schon fast ein Stück weit anziehen. Ja? Ja. Das ist mir ein großes Herzensanliegen und deswegen herzlichen Dank, dass ich hier zu meinem Thema sprechen durfte.
Gerne. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen.
Ja.
Was gab es bei dir in deiner Kindheit, was du vielleicht von deinen Eltern nicht gelernt hast, was du dir selbst beibringen musstest?
Interessante Frage. Okay. Ich bin die jüngste von 4 Kindern aus einem relativ einfachen Elternhaus. Meine Eltern haben immer gesagt, lernt und macht was aus eurem Leben. Aber es war das eindeutige Signal, liebe Daniela, es reicht auch ein guter Realschulabschluss reicht auch. Ja, also auch so die Idee meiner Mutter, du wirst mal irgendwann Hausfrau und Mutter und ja, wie das so damals ja noch so der Fall war. Einen Beruf, bei dem man Familie und Beruf gut unter einen Hut bringen kann. Und da habe ich ein Stück weit dieses vermisst, Mensch, Mädchen, in dir steckt so viel, geh doch aufs Gymnasium. Ich habe mich nicht getraut und meine Eltern haben mich nicht unterstützt, in Anführungszeichen. Ja, sie haben es mir recht gemacht und gesagt, ja, dann gehst du auf die Realschule. Ich war die Klassenbeste. Und ich war natürlich in der Realschule extrem unterfordert, was man dann vor allem auch an meine Noten gesehen hat. Die wurden nämlich immer schlechter. Ja. Erst als ich wusste, es geht um was, dann habe ich Gas gegeben. Ja. Aber vorher dachte ich, oh, das interessiert mich doch alles gar nicht. Ja.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Oh, meinen Eltern bin ich dankbar für ganz, ganz viel Liebe. Für ein sehr behütetes Elternhaus. Also meine Mama war immer zu Hause, wenn ich aus der Schule kam. Und vor allem für den familiären Zusammenhalt. Also so, ja, ich bin mit Abstand die jüngste von 4, aber wir Geschwister haben einen ordentlichen familiären Zusammenhalt oder einen geschwisterlichen Zusammenhalt, jetzt vor allem auch, wenn die Eltern immer elternpflegebedürftiger werden. Das finde ich wirklich toll, das haben sie richtig gut gemacht.
Schön.
Und? Ganz wichtig, fällt mir gerade ein. Und obwohl bei uns das Geld mit 4 Kindern und einem alleinverdienenden Vater nicht ganz so üppig war, wir waren jedes Jahr 2-mal im Urlaub. Wow. Wir haben zwar nur Europa gesehen, wir sind nicht geflogen und das waren auch nie Hotelurlaube, aber das waren immer ganz, ganz tolle Urlaube. Und das fand ich, also dafür bin ich meinen Eltern wirklich dankbar, vor allem, weil ich auch mitkriege, dass das ich bin jetzt 44, dass das bei vielen Menschen in meinem Alter gar nicht so gang und gäbe war.
Ja.
Also da haben meine Eltern sehr viel auf sich genommen, weil natürlich klar war, Essen gehen mit 4 Kindern im Urlaub war nicht möglich. Das heißt, es muss jeden Tag gekocht werden. Ja, da saßen 4 hungrige Mäuler am Tisch. Genau, dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, schön. Wenn du werdenden Eltern 3 Tipps mit auf den Weg geben würdest, so die 3, sagst du, das ist die. Auf die Dinge müsst ihr eigentlich aufpassen, ob das Kind jetzt hochbegabt wird oder nicht. Was wäre das?
Liebe Eltern, achtet mehr auf euer Bauchgefühl und lest nicht ganz so viele Erziehungsratgeber. Also das wäre so mein erster Tipp. Das zweite ist, liebe Eltern, macht euch eure Rolle bewusst. Ihr seid Familienoberhaupt. Ihr seid die Menschen mit 30, 35 Jahren mehr Lebenserfahrung. Lasst euch nicht so von euren Kindern auf der Nase herumtanzen. Mhm. Gebt die Richtung vor, die Kinder brauchen eine Richtung. Mhm. Tipp Nummer 3. Sorgen Sie immer wieder für Situationen, in denen Sie zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft lachen können. Mhm. Über sich selber und später auch gemeinsam mit den Kindern. Mhm. Weil Humor, das merke ich hier bei uns in der Familie oder in meiner eigenen Familie, Humor lässt manche konfliktträchtige Situation einfach, da löst sie sich in Luft auf.
Ja, sehr schön. Danke, genau. Daniela. Danke, bitte, dass du da warst. Gerne. So, das war die Folge mit Daniela zum Thema Hochbegabung. Ich mach's kurz an der Stelle, denn wir sind echt über der Zeit. Deswegen ein kleiner Hinweis nur auf meine Veranstaltung Elternkreis. Das ist ein offenes Angebot für Eltern. Ende November, am 29. November in Köln, bist herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. Bitte nur melde dich vorher an. Alle Infos dazu findest du und den Link dazu auch in den Shownotes. Und dort findest du auch die Kontaktmöglichkeiten mit Daniela, wenn du zum Thema Hochbegabung noch Fragen hast. Jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Start in diese Woche und freue mich von dir zu hören, wie immer in den Kommentaren oder du schreibst mir eine Mail an info@christopher-end.de. Jetzt, das war's für heute. Tschüss.